Schon wieder eine Veränderung. Wer das Gemeindeblatt liest, der weiß, dass eigentlich heute Martin dran gewesen wäre. Aber der war gestern recht angeschlagen und hat dann gefragt, ob ich ihn vertreten könnte. Und weil es mir selber auch schon vor kurzer Zeit so ging, dass ich dann krank war und nicht predigen konnte, habe ich gedacht, das ist vielleicht eine gute Möglichkeit, auch mal auszuhelfen. Also noch eine Veränderung. Es gibt auch ein anderes Thema als im Gemeindeverzeichnis. Ich glaube, das ist eine ganz bezeichnende Zeit jetzt. Alles ist im Umschwung und alles ändert sich, so wie es auch mit unseren Gemeinden weitergeht. Aber wenn wir lesen, im Jesaja 40, Vers 8, da heißt, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Also wenn auch alles mal sich ändert und anders ist, als wir denken, Gottes Wort bleibt doch ewiglich. Ich möchte gern zum Anfang beten und bitte, dass ihr aufsteht. Gott, ich danke dir, dass wir dein Wort haben, die Bibel haben, in der wir lesen dürfen. Ja, du hast sie schon immer dazu gebraucht, dass Menschen dir nahe kommen können. Die Bibel ist ein Weg, wie du dich gezeigt hast. Ich bitte, dass wir heute ein ganz offenes Herz haben, um dich zu erkennen. Erfüll du uns mit deinem Geist, dass wir von dir lernen und begeistert werden von dir. Danke, dass du mitten unter uns bist. Amen. Ich habe heute einen ganz wunderbaren Abschnitt aus der Bibel mitgebracht, was ganz was Besonderes. Ein Text, in dem Gott sich selber zeigt. Und das ist ja ganz wichtig, weil wir Menschen könnten von Gott gar nichts wissen, wenn er sich nicht zeigen würde, wenn er nicht sagen würde, wie er ist. In dem Text wird Gott uns vorgestellt als der unvergleichbare Gott. Ich denke, weil die Predigt uns Gott so gut vor Augen führt, deswegen wollen wir dann im Anschluss die Anbetungszeit haben, deswegen diese Änderung im Gottesdienst. Aber jetzt möchte ich euch den Text gern vorlesen und wer seine Bibeln hat, kann mitlesen. Es ist ein bisschen länger, da schadet es nicht, wenn man selber mitliest. Es gibt auch hinten noch welche, wer sie noch holen möchte, hat da die Möglichkeit dazu. Im Jesaja 40 möchte ich gern lesen. Jesaja 40, ab Vers 12. Und da wird unser unvergleichbarer Gott vorgestellt. Da heißt, wer misst die Wasser mit der hohlen Hand? Und wer bestimmt des Himmels Weite mit der Spanne? Und fasst den Staub der Erde mit dem Maß und wiegt die Berge mit einem Gewicht und die Hügel mit einer Waage? Wer bestimmt den Geist des Herrn und welcher Ratgeber unterweist ihn? Wen fragt er um Rat, der ihm Einsicht gebe und lehre ihn den Weg des Rechts und lehre ihn Erkenntnis und weise ihm den Weg des Verstandes? Siehe, die Völker sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waage. Siehe, die Inseln sind wie ein Stäublein. Der Libanon wäre zu wenig zum Feuer und seine Tiere zu wenig zum Brandopfer. Alle Völker sind vor ihm wie nichts und gelten als nichtig und eitel. Mit wem wollt ihr denn Gott vergleichen? Oder was für ein Abbild wollt ihr von ihm machen? Der Meister gießt ein Bild und der Goldschmied vergoldet's und macht silberne Ketten dran. Wer aber zu arm ist für eine solche Gabe, der wählt ein Holz, das nicht fault, und sucht einen klugen Meister dazu, ein Bild zu fertigen, das nicht wackelt. Wisst ihr denn nicht? Hört ihr denn nicht? Ist es euch nicht von Anfang an verkündigt? Habt ihr nicht gelernt vom Anbeginn der Erde? Er thront über dem Kreis der Erde und die darauf wohnen, sind wie Heuschrecken. Er spannt den Himmel aus wie einen Schleier und breitet ihn aus wie ein Zelt, in dem man wohnt. Er gibt die Fürsten preis, dass sie nichts sind, und die Richter auf Erden macht er zunichte. Kaum sind sie gepflanzt, kaum sind sie gesät, kaum hat ihr Stamm eine Wurzel in der Erde, da lässt er einen Wind unter sie wehen, dass sie verdorren, und ein Wirbelsturm führt sie weg wie Spreu. Mit wem wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei, spricht der Herr, der Heilige. Hebt eure Augen in die Höhe, und seht, wer hat dies geschaffen? Er führt ihr her, und damit redet er die Sterne an, er führt ihr her vollzählig heraus und ruft sie alle mit Namen. Seine Macht und starke Kraft ist so groß, dass nicht eins von ihnen fehle. Warum sprichst du denn Jakob und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber? Weißt du nicht, hast du nicht gehört? Der Herr, der ewige Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, der wird nicht müde noch matt. Sein Verstand ist unausforschlich. Er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Der unvergleichbare Gott, Gott ist unvergleichbar groß. Der Aufbau von unserem Text ist ganz poetisch. So haben das früher manchmal die Propheten gemacht. Der Blickwinkel, von wie der Text geschrieben ist, ändert sich ständig. Erst wird mal die Schöpfung ins Auge gefasst, dann wieder der Mensch, dann wieder die Schöpfung, dann schaut er wieder den Menschen an, als Fazit ein Blick auf Gott, und so geht es dann immer hin und her. Gott kommt immer zwischendurch wieder ins Visier, aber der Blick geht immer so zwischen Schöpfung und dem Menschen hin und her. Und Anfang tut es mit ganz wunderbaren Bildern über die Schöpfung. Und einfach um Gottes Größe besser verstehen zu können, habe ich einiges ausprobiert von dem, was da steht. Im ersten Vers, in Vers 12, heißt es, wer misst die Wasser mit der hohlen Hand? Und dann habe ich mir gedacht, wie viel Wasser passt denn in eine hohle Hand? Und habe das gestern mal ausprobiert, habe also meinen Messbecher hingehalten und dann die Hand unter den Wasserhahn und habe versucht, mit der hohlen Hand einmal so in den Messbecher rein zu schöpfen. Und dann war es so wenig, dass man es im Messbecher gar nicht messen kann. Also habe ich das Ganze mit der Küchenwaage versucht und bin dann mit auf ein Maximum von 16 Gramm Wasser gekommen, was ich mit meiner hohlen Hand so rüberschöpfen kann. Und ich glaube, ich könnte es nicht halten, aber was ich halt auf einmal so rüberbekommen habe, waren 16 Gramm. Wenn man es also davon ausgeht, dass ein Liter Wasser ein Kilo wiegt, dann sind 16 Gramm 16 Milliliter Wasser, 0,016 Liter. So, das ist die Menge, die meine hohle Hand fasst. 0,016 Liter. Jetzt möchte ich das mal vergleichen mit unserem lieben Chiemsee, den wir alle ganz gut kennen. Der Chiemsee, der hat ein Volumen von ungefähr, ich weiß nicht, wer das schätzen kann, aber ich habe gelesen, 2.047.840.000 Kubikmeter. Also ein Kubikmeter sind ja 1.000 Liter. Jetzt rechne ich das weiter, dann sind es 2 Billionen Liter Wasser im Chiemsee. 2 Billionen ist eine 2 mit 12 Nullen. 12 Nullen, 2 mit 12 Nullen. Meine Hand fasst 0,016 Liter. Und der Chiemsee ist nur der drittgrößte See in Deutschland. Und bei weitem nicht so groß wie die Wasser der Erde. Das, was Gott in seiner hohlen Hand fassen kann. So groß ist Gott. Ein anderes Bild, das beschrieben wird. Er bestimmt die Weite des Himmels mit seiner Spanne. Das sind bei mir knappe 23 Zentimeter, kann man gut benutzen, um was auszumessen. Gott kann mit seiner Spanne die Weite des Himmels bestimmen. So groß ist er. Es heißt, er fasst den Staub der Erde mit einem Maß. Ein Maß war eine Messeinheit, irgendwas so zwischen 10 und 13 Litern. Ich dachte, heute kommt es vielleicht ein Putzeimer gleich, da passen 10 Liter rein. Und da heißt es, Gott kann den Staub der Erde mit dem Maß messen. Jetzt nehme ich mir meinen Putzeimer und schaufel den voller Sand, dann kriege ich vielleicht so 15 Kilo Sand rein. Das war jetzt geschätzt, ich habe es gestern nicht mehr ausprobiert, weil es geregnet hat und unser Sandkasten so nass ist. Aber gut, ich schätze mal, 15 Kilo Sand kann ich in einen Putzeimer packen. Wenn ich 10 von diesen Eimern nehme, kriege ich ungefähr einen Schubkarren voll, also 150 Kilo. 8 Schubkarren voll Sand kann ich beim Alois in den Anhänger packen, den er mir schon öfter geliehen hat jetzt in letzter Zeit. Dann bin ich ungefähr bei 1200 Kilo Sand und wäre ja schon überladen, also ein bisschen weniger muss ich reintun. Wenn ich 2 Anhänger voll zu mir nach Hause in den Garten fahre, sind es fast 2,5 Tonnen Sand, die brauche ich, um meinen Sandkasten zu füllen. Der ist 30 Zentimeter tief und 1,50 Meter mal 1,50 Meter. Also 2,5 Tonnen Sand, Das sind 160 Eimer, 160 mal das Maß, füllen ungefähr 2,25 Quadratmeter. Jetzt vergleicht man das mal mit der Wüste Sahara, ist ja so eine der größten Wüsten bei uns. Die besteht nur zu 20% aus Sand. Alles andere sind Stein und Felsen und so weiter. Nur 20% Sand. Damit ist die Sandmenge aber immer noch mehr als die Fläche von Deutschland. Und das sind 375.000 Quadratkilometer. Also 3 Millionen und dann 700 irgendwas Quadratmeter. Und mein Sandkasten mit den 160 Eimern fast gerade mal 2 Quadratmeter. Und Gott kann den Staub der ganzen Erde in seinem Maß messen, in seinem Eimer. So groß ist Gott. Dann heißt es weiter, er kann die Berge wiegen mit einem Gewicht und die Hügel mit einer Waage. Und ich wollte gern rausfinden, wie schwer so ein Berg ist, aber da habe ich leider nichts dazu gefunden. Keiner hat bisher gewogen oder ausgerechnet, wie schwer ein Berg ist. Oder zumindest war es mir nicht möglich, das gestern noch rauszufinden. Aber Gott kann es tun. Er kann einen Berg einfach wiegen mit einem Gewicht. Und die ganzen Hügel der Erde stellt er auf die Waage und es ist ein leichtes für ihn. Und dann kommt dieser Vers, der auf Gott hinweist. Vers 14. Da ist so die Frage, wen muss Gott um Rat fragen? Wer kann Gott was beibringen? Und das ist natürlich eine Frage, wo die Antwort schon impliziert ist, wo sie schon vorgegeben ist. Niemand kann das. Niemand kann Gott irgendwas beibringen. Er muss niemanden um Rat fragen. Er braucht keinen, der ihm weiterhilft. Gott steht über allem. Niemand kann ihn lehren. Und dann geht der Blick von der Schöpfung und von Gott dann auf den Menschen. Jetzt sind endlich wir dran, die Völker. In Vers 15, da heißt es, die Völker sind geachtet wie ein Tropfen am Eimer und wie ein Sandkorn auf der Waage. Das hat mich gleich wieder zum Rechnen animiert, ein Sandkorn auf der Waage. Die Weltbevölkerung ist zurzeit so 6,9 Milliarden Menschen. Und ich habe jetzt mal mit 6 Milliarden gerechnet, die im Schnitt 50 Kilo wiegen. Ich weiß nicht genau, ob das hinkommt, aber ich versuche es mal. Es war dann relativ leicht zu rechnen. Wir kommen dann auf 300 Millionen Tonnen, was die Menschheit wiegt. Das ist ungefähr so viel wie 1000-mal die Titanic nebeneinander. Die hat 39.000 Tonnen. Also wir wiegen 300 Millionen Tonnen. Und das ist für Gott ein Staubkorn, ein Sandkorn auf der Waage. Also meine Waage kann kein Sandkorn messen. Die zeigt einfach nichts an. Und so sind die Völker vor Gott. Im Vergleich zu Gott sind wir ein Nichts, heißt es. Kommen noch andere Bilder. Die Inseln sind nur ein Stäublein. Und der Libanon ist viel zu wenig für die Opfer, die Gott gebühren würden. Der Libanon war gut bewachsenes Gebiet. Und wenn man ihn ganz anzündet, alles Holz verbrennt und alle Tiere als Opfer nimmt, reicht es immer noch nicht, um Gott Opfer zu bringen, was ihm wert ist oder was er braucht. Und wieder der Blick auf den Menschen. Die Menschen sind nichts vor Gott. Und ein erstes Fazit in Vers 18. Da fragt er dann, mit wem wollt ihr denn Gott vergleichen? Oder was für ein Abbild wollt ihr denn von ihm machen? Gott ist unvergleichbar. Unvergleichbar groß ist Gottes Größe. Und da gibt es ein paar Handwerker, die kommen auf die Idee, eine Statue zu bauen und sie vergolden und hängen noch ein bisschen Silber dran. Und wer sich das nicht leisten kann, nimmt ein gutes Holz und man versucht, dass es nicht wackelt und denkt, man kann Gott darstellen. So lächerlich wirkt es im Vergleich zu dem, was der Text gerade schon gezeigt hat. Es wundert mich nicht, wenn Gott sagt, ihr sollt euch kein Bild von mir machen. Das geht gar nicht. Wir können Gott nicht so einfach fassen. Dann kommt wieder der Blick auf den Menschen. Da heißt, Gott thront über dem Kreis der Erde und von da aus schauen die Menschen aus wie kleine Heuschrecken. Die Menschen sind nur kleine Heuschrecken, weil Gott so groß über uns thront. Und dann kommt der Blick wieder auf die Schöpfung, auf den Himmel. Er kann den Himmel ausspannen wie ein Schleier oder wie ein Zelt. Wenn man das einfach so ausbreitet, die Plane, so kann Gott den Himmel ausbreiten über uns alle. Und dann kommt wieder der Blick auf den Menschen. Da gibt es ein paar ganz wichtige, die Fürsten und die Richter. Das waren ganz bedeutende Leute im Land. Und Gott sagt, kaum sind sie mal ein bisschen verwurzelt und starten so mit ihrer Karriere, kann ich einen Wind schicken und sie sind wieder weg. Wie viel Mühe machen wir uns manchmal, um was zu werden im Leben, um was zu erreichen, dass wir wer Besonderes sind. Und doch ist es so sinnlos, weil wir nichts sind. Und wenn Gott es nicht will, dann klappt es nicht. Wieder das Fazit in Vers 25. Da spricht er dann schon selber: Mit wem wollt ihr mich also vergleichen, dem ich gleich sei, spricht der Heilige. Unvergleichlich groß ist Gott. Man kann ihn mit nichts vergleichen. Nochmal ein Blick auf die Schöpfung. Hebt eure Augen doch mal auf in den Himmel. Schaut mal. Und da zitiert er jetzt die Sterne. Schaut euch die Sterne an. Und das heißt, Gott führt sie heraus, die Sterne, holt sie alle vor, er kennt sie alle beim Namen und kein Stern geht ihm verloren. Die Wissenschaftler wollen ja auch gerne jedem Stern einen Namen geben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da schon annähernd vorangekommen sind. Ich habe mal versucht nachzulesen, wie viele Sterne es denn gibt. Es gibt ja auch nur Schätzungen, aber man geht davon aus, dass in unserer Galaxie in der Milchstraße ungefähr 100 Milliarden Sterne sind. Und wenn man jetzt denkt, dass alle Galaxien mehr oder weniger im Durchschnitt gleich viel haben, und man kann vielleicht schätzen, dass es nochmal 100 Milliarden Galaxien gibt, dann sind also die Sterne 100 Milliarden mal 100 Milliarden. Das sind so viele Nullen, dass ich das jetzt gar nicht weiter ausgerechnet habe. Und der, wo ich das nachgelesen habe, der hat als Fazit geschrieben, das sind unvorstellbar viel. Das ist die Zahl der Sterne, unvorstellbar viel. Wir können das sowieso gar nicht fassen. Und Gott kann die alle bei Namen nennen. Und er ruft sie alle heraus. Und er kümmert sich mit seiner Kraft darum, dass kein Stern fehlt. So groß ist unser Gott. Damit es jetzt nicht zu viele Zahlen werden, damit es nicht zu mathematisch wird, vielleicht mag das ja jemand nicht so gern, möchte ich gerne noch ein mehr künstlerisches Bild von Gott abgeben oder euch erzählen, was ein bisschen mehr aus dem Poetischen kommt. Vielleicht trifft es den einen oder anderen besser. Ich war mal auf einer Freizeit auf dem Tauernhof in Schladming in Österreich, also da, wo der Hans-Peter Reuer, der ist ja einigen bekannt, seine Arbeit macht. Und da sind wir, meine Frau war auch mit dabei, da war so eine Höhlenwanderung an einem Tag geplant. Wir sind also in die Berge marschiert und der Hans-Peter hat dort eine Höhle entdeckt mit ein paar Freunden, die geht, glaube ich, 8 Kilometer in den Berg rein. Und das haben wir uns mal auf den Weg gemacht, die Höhle zu erkunden. Also wir sind da reingekrabbelt. Manchmal konnte man aufrecht gehen, manchmal musste man über eine Leiter, dann musste man auf dem Bauch liegend unter dem Loch durchkriechen und den Rucksack vor sich herschieben und sowas. Und so haben wir uns da, ich glaube, 1-2 Stunden lang auf den Weg in den Berg reingemacht. Und es war natürlich stockdunkel, kommt kein Tageslicht mehr rein. Und wir hatten so kleine Lampen auf den Helm, Karbidlampen, die machen dann Licht, sodass man sich zurechtfindet. Und als wir ziemlich weit drin waren, er hat uns dann nachher verraten, es war nicht mehr als, ich glaube, 600 Meter, die wir geschafft haben, in die Höhle vorzudringen, haben wir was Besonderes gesehen. Und das hat mich damals wahnsinnig beeindruckt. Und zwar war das Regenwasser oder das Wasser, was sich so durch den Fels filtert, was durch den Berg kommt, hat sich auch einen Weg gebahnt in der Höhle entlang. Das heißt, das Wasser ist so ein bisschen an der Decke der Höhle runtergelaufen und hat sich in kleinen Wassertropfen gesammelt am Felsen. Wenn wir jetzt da reingekommen sind mit unseren kleinen Lampen oben auf dem Helm, dann haben plötzlich all diese kleinen Wassertropfen angefangen wunderbar zu glitzern. Und sowas habe ich vorher noch nie gesehen. Es ist stockdunkel, man beleuchtet nur so ein kleines Feld und es funkelt von allen Ecken und Enden zurück. Wunderschön. Sowas habe ich noch nie gesehen. Und das Erstaunliche ist, eigentlich würde das auch nie jemand sehen. Vielleicht gibt es ein paar Tiere, die in diese Höhle vordringen könnten, aber die haben ja gar kein Licht dabei. Das Ganze funktioniert ja nur, wenn man Licht reinbringt. Für mich war das ein eindrücklicher Beweis dafür, wie groß Gott ist. Er ist so groß, dass er die Schönheit verschwenderisch ausgeben kann. Er kann Schönheit an Orte pflanzen, wo man sie nie entdecken wird, weil er so viel davon hat. Gott ist unglaublich groß. Wer weiß, was alles in den Tiefen der Meere noch zu entdecken ist, was Gott noch für wunderbare Geschöpfe gemacht hat, die niemand entdecken kann. Er kann es verschwenderisch austeilen, weil er so groß ist. Je genauer man die Welt untersucht, je mehr man sich Mühe gibt, desto mehr, glaube ich, kann man von Gottes Größe auch sehen. Und es hört nie auf. Irgendwie kommen die Wissenschaftler auch nie zum Ende. Ich war ganz eindrücklich bei dem Vortrag über die Schöpfung und Evolution, den der Markus gemacht hat. Da gibt es dann die Mikrobiologie, wo man entdeckt immer noch mehr kleine Organismen, die auf wundersame Weise funktionieren. Aber irgendwie kann man es nicht begreifen. Es ist so viel und so wunderbar gemacht von Gott. So unvergleichbar groß ist Gott. Aber damit noch lange nicht genug. Der Text nimmt eine ganz entscheidende Wende plötzlich. Er bleibt nicht dabei, Gott als großen, Gott, der über allem ist, zu zeigen, sondern plötzlich schafft er eine persönliche Verbindung zum Menschen. Der unvergleichbar große Gott wird plötzlich unvergleichbar persönlich. Da lesen wir im Vers 27, es geht wieder auf den Menschen. Die Frage, warum sprichst du denn Jakob und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht vor meinem Gott vorüber. Jetzt spricht der Prophet das Volk an, das Volk Israel, hat sich mal wieder beschwert. Ach Gott, der achtet gar nicht auf mich. Mein Weg geht irgendwie an Gott vorbei. Der ist so groß und so weit weg, er bekommt überhaupt nicht mit, was mich beschäftigt. Er weiß nicht, was meine Sorgen sind, er kennt meine Situation nicht und er verschafft mir auch gar kein Recht. Es geht einfach an ihm vorbei. So haben sie gedacht. Vielleicht kennen wir das ja auch. Da sind wir manchmal unterwegs in unserem Alltag und denken, wo ist denn Gott? Wir hören immer von seiner Größe und vielleicht erkennt man sie ja auch in der Schöpfung, aber persönlich habe ich es jetzt nicht erfahren. Und dann gibt der Text eine ganz interessante Antwort. Vers 28 heißt es, weißt du nicht? Hast du nicht gehört? Also so eine ganze Frage, hast du es immer noch nicht verstanden? Der Gott, der die Enden der Erde geschaffen hat, nochmal, seine Größe wird gezeigt, der wird nicht müde noch matt und sein Verstand ist unausforschlich. Und dann geht es weiter, wie er dem Menschen begegnet. Aber dieser Satz hat mich ganz begeistert. Sein Verstand ist unausforschlich. Das ist doch wunderbar. Manche verzweifeln dran, dass man Gott nicht ganz erkennen kann und versuchen immer wieder alles zu verstehen, was mit Gott so los ist und wie er denkt und wie er handelt. Aber für mich ist es eigentlich ganz tröstlich. Wenn ich weiß, Gott ist unausforschlich für mich als Menschen, dann zeigt es ja nur, dass er wirklich Gott ist, weil er so viel größer ist als der Mensch. Der Mensch kann niemals ganz ergründen, wie Gott ist. Und er muss auch gar nicht alles wissen von Gott. Gott hat ja alles in der Hand. Er ist ja der, der alles lenkt und leitet. Also für mich ist das ein ganz wunderbarer Trost. Weil wenn Gott so klein wäre, dass ich ihn verstehen könnte, weiß ich nicht, ob ich jetzt unbedingt mit allem ihm vertrauen würde. Aber weil er so viel größer ist als ich, kann ich mich getrost in seine Hand geben. Er ist der Schöpfer und ich bin nur ein Geschöpf. Eigentlich ganz klar, dass wir nicht alles von ihm verstehen können. Aber jetzt die Antwort geht weiter, wenn man ihm vorwirft, du bist zu weit weg. Da heißt es, er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Und dann nachher noch, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Wer auf Gott wartet, wer auf Gott vertraut, der bekommt die Kraft. Das ist ein Versprechen, eine Zusage für uns. Wenn wir selber nicht mehr können, wenn wir unvermögend sind, dann kann Gott kommen und uns noch mehr Kraft geben. Und dann heißt da ein Vers, der Vers 30, Männer werden müde und matt und Jünglinge straucheln und fallen. Und als ich das so gelesen habe, hat mich das total an die Weltmeisterschaft erinnert, die Fußball-Weltmeisterschaft, die ja gerade läuft. Da war am Freitagabend das Spiel England gegen Algerien und England hatte so den Top-Stürmer, den Wayne Rooney. Auf den ist so die ganze Hoffnung. Das ist der, der die Tore schießen kann. Ein ganz engagierter Fußballer. Und bei dem Spiel musste er so viel hin und her laufen, um sich den Ball zu holen, dass er am Ende total matt war. Also genau so, wie es da steht. Er konnte einfach nicht mehr. Ist noch nicht ganz auf der Höhe, heißt es dann, oder irgendwelche Sachen. Aber man hat einfach gesehen, der hat sich aufgearbeitet. Und jetzt war er müde und matt und konnte nicht mehr mitlaufen. Und am Ende hat er die Bälle, sind ihm weggehüpft. Und dann war er ganz frustriert, hat er ausgeschaut. Ganz ausgepowert. Und ich glaube, das ist was eigentlich jeden von uns mal beschreibt. Auf unserem Lebensweg gibt es solche Durchhänge, wo wir mal nicht weiter können, wo wir müde sind, wo wir matt sind. Eine lange Anstrengung und alles wird mir irgendwie zu viel. Gerade jetzt im Blick auf die nächsten Wochen ist es für mich auch so eine Herausforderung. Wir haben das Zeltlager zu planen, da ist einiges zu tun. Das ist eine große Aktion, ich glaube die größte Aktion, die unsere Gemeinde überhaupt macht. Und gleichzeitig versuchen wir jetzt zwei neue Gemeinden zu planen, weil wir ja Mitte Juni dann Juli in Tittmoning auch die Gemeinde anfangen. Und das ist eine harte Zeit, die so vor uns liegt. Und wenn dann jemand sagt, oh, ich weiß nicht, ob ich das noch machen kann, dann sage ich das mir und auch dem anderen nochmal durchhalten. Das ist jetzt anstrengend, aber wenn wir das geschafft haben, haben wir was Großes bewegt. Vielleicht kennt ihr das Gefühl ja. Und da kann schon mal sein, dass man am Ende etwas müde und matt ist und geschafft ist. Aber sogar im Glauben, glaube ich, kann man fallen und straucheln. Auch das kommt vor, dass der Glaube einfach mal versagt. Mein eigener Glaube trägt mal nicht durch und dann falle ich und bin verzweifelt. Aber, und das ist die große Hoffnung von unserem großen Gott, die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft. Die auf ihn vertrauen, die kriegen neue Kraft. Ganz erstaunlich, neue Kraft bedeutet, dass die alte auch schon mal weg war. Also es ist nicht so, dass man ständig auf einem Höhenflug unterwegs ist, sondern wir brauchen immer mal wieder neue Kraft. In der Bibel sieht man immer mal wieder, dass Leute auch am Ende sind. Und das ist normal, weil wir ja bloß Menschen sind. Aber wenn wir auf Gott vertrauen, dann hilft er uns weiter. Und jetzt kommen ganz schöne Bilder, wie Gott es macht oder wie sich das bei uns auswirkt, wenn er uns zur Seite steht. Da heißt es, wir werden fliegen wie ein Adler. Und das hat mich total erinnert an meine Kindheit. Wie gern sind wir durch die Gegend gelaufen und haben mit den Armen geflattert und waren so begeistert von den Vögeln, die sich aufschwingen können. Wir wollten das gern auch machen. Man träumt davon zu fliegen. Es ist so eine Kraft und eine Eleganz, wie sich ein Vogel aufheben kann. Eine Leichtigkeit der Fortbewegung. Auf diese Art und Weise können wir neue Kraft kriegen. Und dann auffahren mit Flügeln wie Adler, heißt es. Wunderschönes Bild. Und dann greift der Text nochmal das auf, was er vorher gerade gesagt hat. Wir werden laufen und nicht matt werden. Jeder, der gern joggt, weil er fit sein will, der wird sich das doch wünschen. Laufen, ohne matt zu werden. Immer weiter. Genug Kraft. Oder wandeln, ohne müde zu werden. Wenn wir durchs Leben gehen, wenn wir unseren Lebensweg gehen, ohne dabei müde und ausgepowert oder frustriert zu werden. Wer auf den Herrn harrt, wer auf ihn vertraut, der bekommt diese neue Kraft. Das ist es, wie unvergleichbar persönlich Gott uns begegnet. Aber noch mehr, und das fasziniert mich fast am allermeisten, der unvergleichbare Gott, der so groß und so unnahbar und so mächtig ist, der hat einen ganz bestimmten Willen. Er will nämlich gerne mit den Menschen zusammen sein. Und das schon von Anfang an, im 1. Mose 1, Vers 26 und 27. Da lesen wir schon, als Gott den Menschen geschaffen hat, hat er gedacht, ich möchte ihn in meinem Bilde schaffen. Ein Bild, das mir gleich sei oder das uns gleich sei, sagt Gott. Ein Gegenüber. Gott schafft sich ein Geschöpf, mit dem er Beziehung haben kann, mit dem er zusammen sein kann. So hat sich Gott das gewünscht. So wollte er es gern machen. Obwohl er über allem steht, wollte er gern ein Gegenüber, mit dem er Beziehung haben kann. Und dann hat der Mensch so viel auf sich geladen. Wir kennen ja die Geschichte vom Sündenfall. Alles Mögliche packen wir auf uns, auch heute noch. Jeder von uns lädt Schuld auf sich, die uns dann von Gott wieder trennt. Und es geht dann so weit, die Folge davon ist, dass der Mensch im Allgemeinen einfach nicht mehr an Gott denkt. Er lebt sein Leben gottlos, also ohne Gott. Wir gehen durch den Tag, ohne einen Gedanken an Gott zu verschwenden. So weit ist es mit uns gekommen. Gott wollte gern von Anfang an die Gemeinschaft, ganz eng. Und wir haben alles auf uns geladen, was uns von Gott trennt und gehen jetzt alleine. Und dann greife ich nur einen Vers von vielen raus aus dem Johannesevangelium. Der Vers 1, Vers 12, Kapitel 1, Vers 12. Da heißt es, wie viele ihn aber aufnahmen, und es geht um Jesus, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Das ist, was unser unvergleichbarer Gott gemacht hat. Er ist in Jesus auf die Welt gekommen. In Jesus findet er einen Weg, die ganze Schuld, alles, was uns Menschen von Gott trennt, zu beseitigen, zu bezahlen. Und er schafft eine Möglichkeit, dass wir Kinder Gottes sind. Das ist nochmal eine ganz andere Qualität. Vorher waren wir ein Gegenüber von Gott. Jetzt können wir Kinder sein. Eine innige, familiäre Beziehung zu dem großen, unvorstellbar, unvergleichlich großen Gott. Die Vergebung kommt durch Jesus und die Beziehung können wir zu Gott wieder haben. Wenn man das in anderen Religionen sucht, das wird man nicht finden. Diese Tatsache, wie Gott ist und was er getan hat, ist unvergleichbar. Unseren Gott kann man mit keinem anderen, der sich Gott nennt, vergleichen. Gott steht einfach über allem. Gott ist unvergleichbar groß. Das war mein erster Punkt. Wenn wir uns die Größe von Gott, wie groß Gott ist, was er macht, welche Kraft er hat, wenn wir uns das vor Augen führen, dann kannst du es doch eigentlich nur in die Anbetung führen, zum Danken Gott gegenüber. Gott ist unvergleichbar persönlich. Obwohl er so groß ist, sieht er uns, jeden Einzelnen, jeden von euch, sieht er ganz persönlich. Da können wir doch nur danken. Da können wir Gott anbeten dafür, weil er so wunderbar ist. Und was mich fasziniert, dieser unvergleichbar große Gott möchte gern mit Menschen zusammen sein. Der Gott, der alles geschaffen hat, möchte gern mit dir zusammen sein. Und dieser Wunsch war ihm so wichtig, dass er, also der Höhepunkt ist dann mit Jesus. Er bestraft sich selber, nimmt die Strafe auf sich selber, um das zu ermöglichen. Das ist ein Geschenk und eine Gabe. Und dieses Geschenk darf man im Glauben annehmen. Das ist das, was wir immer wieder erzählen können, das Beste, was wir zu sagen haben. Und wer das im Glauben annimmt, der kann mit dem unvergleichlichen Gott eine unvergleichbare Beziehung leben. Amen.